Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Damen und Herren, was ist denn die Situation? Ist denn hier irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht übertragbar ist? Außer die AfD. Ist irgendjemand der Meinung, dass Covid nicht bedrohlich ist? Ist irgendjemand der Meinung, dass wir keine dynamische Entwicklung haben? Also das ist doch eine Realitätsverweigerung.
Da hat sich heute jemand mächtig aufgeregt im Hohen Haus. Ralf Brinkhaus, alter und neuer Chef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, hat sich da vor allem einen vorgeknöpft, seinen Vorredner Olaf Scholz.
Ich finde es auch richtig, dass Sie sich jetzt als wahrscheinlich zukünftiger Kanzler endlich auch dieser Diskussion gestellt haben. Aber ich muss Ihnen eins konstatieren, das war mehr eine Zustandsbeschreibung als eine kraftvolle politische Aussage, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich meine, man kann auch von zukünftigen Regierungsparteien, die in Koalitionsverhandlungen sind, in dieser Krise erwarten, dass man sauber liefert. Und ihr ist nicht sauber geliefert worden, meine Damen und Herren.
Christdemokrat Ralf Brinkhaus schaltet also wirklich schnell um vom Regierungs- in den Oppositionsmodus. Anders Olaf Scholz, der war und ist Regierung. Derzeit noch als geschäftsführender Finanzminister und Vizekanzler, demnächst dann wohl als Kanzler. Der Mann bekommt also immer mehr Macht. Dafür, so der Vorwurf, ist von ihm jedoch wenig, viel zu wenig zu hören. Der duckt sich weg, sagen seine KritikerInnen. Ob Corona, Koalitionsverhandlungen oder Klima, vom Kanzler in Spe war dazu in den vergangenen Wochen tatsächlich kaum etwas zu hören. Umso mehr Beachtung fand heute sein Auftritt im Bundestag und wie er darüber kam, frage ich gleich Frank Kapellan in unserem Hauptstadtstudio. Außerdem schildert unser Korrespondent in Warschau, wie die polnische Bevölkerung derzeit tickt. Ob sie lieber Zaune und Mauern möchte an der Grenze zu Belarus oder eben nicht. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo. Er hat seit langem schon den Spitznamen Scholzomat weg. Der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler der Republik drückt sich in der Regel ausgesprochen knapp und nüchtern aus. Die roten Ohren während eines Wahlkampfduells im Fernsehen interpretierten manche da schon als erkennbaren Gefühlsausbruch. Zur Nüchternheit kommt in diesen Wochen ein ausgesprochener Hang zur Schweigsamkeit dazu. Man wüsste gelegentlich gern, wie der künftige Regierungschef die Finanz- und Innenpolitik ausrichten oder wie er mehr Klimaschutz durchsetzen will. Heute gab es immerhin zwei vielfach beachtete öffentliche Auftritte. Scholz legte die Steuerschätzung vor, Tenor, die Ampel hat genügend Geld für ihre Vorhaben, und er trat im Bundestag auf. Dort hat ihm zugehört Frank Kapellan und den begrüße ich jetzt in Berlin. Hallo Frank.
Grüß dich, Barbara. Hallo.
Du hast dich heute, wenn ich das so sagen darf, fast den ganzen Tag im Bundestag herumgetrieben. Endlich geht's wieder
zurück, genau.
Endlich geht's wieder los, kann man sagen. Das war jetzt heute, korrigier mich, die zweite Plenarsitzung erst seit der konstituierenden Sitzung Ende Oktober, oder?
Ja, wir hatten die konstituierende Sitzung und dann diese. Heute wurde ja drüber gesprochen, schreckliches Wort, ich kann es nicht mehr hören, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, also den Ausnahmezustand abzuschaffen bzw. das Auslaufen Ende November nicht weiter zu verlängern. Also die Befugnisse des Bundes sollen nicht dauerhaft über den November hinaus Bestand haben. Und da geht es eben um die Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Darüber wurde heute diskutiert, erste Lesung und nächste Woche dann zweite, dritte Lesung. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich die Corona-Zahlen dann entwickeln.
Da kommen wir bestimmt gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber zunächst mal interessiert mich, ist das Business as usual schon unter den neuen Machtverhältnissen? Nimmst du da Änderungen wahr? Wie ist es dir ergangen?
Naja, ich habe vor allen Dingen wahrgenommen, dass Olaf Scholz endlich mal wieder aufgetaucht ist. Denn ja, angelehnt an den berühmten Spruch, wo ist Bele, haben sich viele gefragt, wo ist Olaf Scholz?
Wo ist wer?
Wo ist Bele? Also der berühmte Skilangläufer, der da mal verloren gegangen war.
Den kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ist schon ein paar Jahre her. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Aber da können sich vielleicht die älteren Hörer noch dran erinnern. Das war so ein Klassiker. Wo ist Bele? Der war da nicht mehr zu sehen auf den Fernsehbildern. Naja, und da haben viele gesagt, wo ist Olaf? Wo ist Olaf Scholz? Der will doch Kanzler werden. Und der sagt zu all dem nichts. Und ich denke, diese Kritik war auch berechtigt. Wir reden über 2G-Kanzler. Regelungen. Wir reden über 3G am Arbeitsplatz. Und der Mann, der Kanzler werden will, hat zudem zu all dem keine Meinung, beziehungsweise er hat sie nicht geäußert. Und er
auch
ist
heute
ja,
nicht?
Er hat sich heute geäußert, das schon. Er hat dann quasi, ich habe das so empfunden, wie eine Art Regierungserklärung gehalten, obwohl er ja noch gar nicht regiert. Das konnte er aber tun, weil die noch Kanzlerin, die Geschäftsführende, auch nicht geredet hat. Die saß allerdings neben ihm und die beiden haben sich ausgetauscht, bevor Olaf Scholz da ans Rednerpult gegangen ist. Und was er dann uns zur Corona-Lage mitgeteilt hat, fand ich insofern zu wenig, zu enttäuschend auch, weil er nun sagt, naja, wir geben den Ländern ja alles an die Hand, alle Möglichkeiten, Corona auf diese steigenden Infektionszahlen angemessen zu reagieren. Und ich glaube, damit macht er sich einfach zu leicht. Und wie ernst die Lage ist, sieht man ja auch daran. Und deswegen haben die beiden wohl da auch miteinander gesprochen. Und die sind ja eigentlich noch, er ist ja noch Vizekanzler von Merkel. Und Merkel hat ja darauf gedrungen, dass es jetzt schnell ein neues Bund-Länder-Treffen geben soll. Eben mit den zuständigen Ministern, mit Merkel, mit Scholz auch. Und auch dazu war ja lange nichts zu hören gewesen. Da hatte sich ja diese künftige Ampelkoalition eher verweigert, als hätte man das nicht nötig, nochmal so ein Treffen zu machen. Hat eh nichts gebracht, kann man ja auch drüber streiten. Aber Olaf Scholz hat dann in seiner Rede relativ kleinlaut gesagt, naja, wir treffen uns ja dann kommenden Donnerstag, meiner Ansicht nach viel zu spät.
Genau, das war eigentlich das einzig wirklich Neue in seiner rund 10-minütigen Rede heute im Bundestag, wenn ich das richtig mitgenommen habe. Wir haben eben zu Beginn unseres Podcasts schon Ralf Brinkhaus eingespielt im O-Ton, der sich ja mächtig echauffiert hat heute über diesen Auftritt von Olaf Scholz und ihm vorgehalten hat, das sei eigentlich nicht mehr als eine Zustandsbeschreibung der Corona-Pandemie gewesen. Mhm. Wie waren die übrigen Reaktionen in den anderen Fraktionen?
Ja, wenn du danach fragst, man hat jetzt schon gemerkt, dass Ralf Brinkhaus die Oppositionsrolle schon eingenommen hat. Auch Alexander Dobrindt, den CSU-Landesgruppenchef, habe ich so wahrgenommen. Die tun so, als hätten sie mit allem nichts zu tun gehabt. Und wenn Brinkhaus beispielsweise sagt, das wäre ja nur eine Zustandsbeschreibung, und wenn er kritisiert, dass eben nun die künftige Ampelkoalition diese Notlage auslaufen lassen möchte und alle Befugnisse den Ländern mehr oder weniger übergeben möchte, dann gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass auch ein Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ein Christdemokrat, der heute auch auf der Regierungsbank neben beziehungsweise hinter Olaf Scholz saß, dass der salopp gesagt uns das Ganze ja auch eingebrockt hat. Und die Ampelkoalitionäre haben ja nur aufgenommen, was meiner Ansicht nach Jens Spahn in einer völligen Fehleinschätzung der Lage im Oktober angestoßen hatte, dass er nämlich gesagt hatte, wir brauchen jetzt diese nationale Ausnahmesituation nicht mehr. Wir können das jetzt nach dem Infektionsgeschehen mehr ländergesteuert bekämpfen, diese Infektionslage. Und die Ampelkoalitionäre, insbesondere die Freien Demokraten, sind ja drauf aufgesprungen. Als man dann gesagt hat, naja, diese Notlage können wir jetzt beenden, dann hat sich schon der Eindruck breit gemacht, ist ja alles nicht so schlimm.
Außerdem hat die Ampel schon vor einiger Zeit verkündet, am 20. März nächsten Jahres solle mit allen Maßnahmen Schluss sein. Wenn du dir diese beiden Vorhaben jetzt mal anschaust, ist da bei dir ein Vertrauen, dass sich bei der Ampel wesentlich was zum Guten wenden wird in der bundesdeutschen Corona-Politik?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das heute in einem Kommentar gesagt. Dieses Corona-Management ist eigentlich ein einziges Desaster. Und die Fehler der Vergangenheit, die Fehler, die wir erlebt haben im vergangenen Jahr, die setzen sich nun fort. Die setzen sich auch mit dieser Ampel Koalition fort, weil es, glaube ich, meiner Ansicht nach ist, naiv ist zu glauben, dass jetzt alles besser wird, wenn die Länder alles regeln sollen. Wir erleben das gerade in Berlin, da wird über eine 2G-Regel diskutiert. Da sind sich nicht mal Berlin und Brandenburg auf Anhieb einig darüber, wer soll denn nun unter diese 2G-Regel fallen? Sollen das nur Clubs und Diskotheken sein, wie es Woidke in Brandenburg zumindest zunächst vorhatte? Oder weitet man das aus auf die Restaurants und Kneipen, wie es Müller eigentlich plant hier? Also benachbarte Bundesländer sind sich da nicht einig. Und da würde ich in einer solchen Lage, wo jetzt die Zahlen so durch die Decke gehen, wo ich, wie ich ja eben sagte, zunächst auch gedacht habe, ist alles nicht so schlimm, solange man geimpft ist, aber man hat Angst vor Mutationen, man hat Angst vor Impfdurchbrüchen. Man sieht auch, und das ist ja auch eine Katastrophe, dass Operationen von Krebskranken nicht mehr vorgenommen werden können, weil vielfach die Kliniken mit Corona-Infizierten überlaufen. Also da muss man ja was tun. Und um auf deine Frage zurückzukommen, pardon, ich reg mich ein bisschen auf, da habe ich wenig Vertrauen darin, dass die Länder das nun künftig besser machen werden.
Mich bringt das nochmal zu der Frage, ob eigentlich die FDP dieser ganzen künftigen Koalition mehr denn je schon jetzt ihren Stempel aufdrückt. Christian Lindner hat zum Beispiel heute erklärt, naja, diese epidemische Notlage, das sei ein Rechtsbegriff und keine Beschreibung der Gesundheitsgefahr. Das hat er auf Twitter geschrieben. Da höre ich so eine gewisse Relativierung raus. Und überhaupt hat sich die FDP ja profiliert in den letzten anderthalb Jahren damit, dass sie eher keine allzu scharfen Corona-Maßnahmen wollte. So, und das setzt sich jetzt fort und die anderen beiden, Grüne und SPD, fügen sich?
Den Eindruck habe ich. Ich kann es auch nicht verstehen, warum Olaf Scholz zumindest macht das nach außen hin den Eindruck, so lax damit umgeht. Also Volker Wissing, der FDP-Generalsekretär, der hat einen Tweet schnell gelöscht, wo er geschrieben hatte, unser Gesundheitswesen ist stabil, alles in Ordnung. Und das sehen wir ja, dass es gerade nicht in Ordnung ist. Natürlich hat auch dieses Auslaufen dieser Notlage auch Vorteile, wenn ich eben sage, die Geimpften müssen jetzt keinen neuen Lockdown mehr befürchten. Da gibt es dann eben rechtlich auch keine Handhabe mehr, sowas oder auch Versammlungsverbote etwa anzuordnen. Das ist natürlich auch in meinem Sinne. Aber ich sage, wir brauchen meiner Ansicht nach, und das sagt ja nicht nur ich, ist ja auch egal, was ich sage, aber Wissenschaftler sagen uns das doch. Wir brauchen bundesweit einheitliche Regeln. Wir brauchen eine 2G-Regel bundesweit einheitlich. Und da mache ich auch den Vorwurf Angela Merkel, der geschäftsführenden Regierung, dass da nichts passiert ist. Denn diese Lage läuft Ende November aus. Und bis dahin hätte man einiges noch auf den Weg bringen können. Man hätte eben sagen können, wir machen jetzt bundesweit 2G. Das machen wir und schauen jetzt erstmal, vielleicht hätte es ja dann auch bis Ende November schon was gebracht. Und vielleicht hätten sich die Länder dann gar nicht getraut, das wieder zurückzunehmen, weil sie sagen, ja, bei uns im Bundesland geht auch 3G. In Schleswig-Holstein braucht man nicht 2G zu machen. Aber das ist die Angst. Also meiner Ansicht nach lässt man sich da treiben in der Ampel von der FDP, deren Wahlerfolg ja ganz maßgeblich, du hast es gesagt, auf diese relativ liberale Corona-Politik zurückzuführen ist. Und da wollen die Freien Demokraten jetzt offenbar liefern, aber das geht mir viel zu weit. Und da verstehe ich auch die Grünen nicht. Annalena Baerbock hat als Spitzenkandidatin gesagt im Wahlkampf, ich habe es heute Morgen bei uns im Programm nochmal rausgesucht, nochmal eingespielt, hat gesagt, wir brauchen für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht. Und da meinte sie nicht nur das Pflegepersonal, da meinte sie Erzieherinnen, da meinte sie auch Lehrer. Und da habe ich damals gedacht, okay. Und sie hat das gesagt unter der Prämisse, dass die Zahlen so hoch gehen und das Infektionsgeschehen sich so darstellt, wie wir es im Moment nun erleben. Und dann frage ich mich, ja, worauf wartet ihr denn noch? Und warum wird da jetzt nicht mehr drüber gesprochen? Und warum ist noch nicht einmal klar, ob es eine tägliche Testpflicht in den Heimen geben soll? Und wir haben dann so absurde Situationen, dass man 2G zwar für Restaurants und Kneipen anordnet, der Kellner ist möglicherweise nur getestet, ich als Gast muss aber mit dem Impfnachweis da reingehen. Und was die Pflegeheime angeht, da ist es meiner Ansicht ja noch schlimmer, da kann man kein 2G durchsetzen, weil man diese Impfpflicht für das Pflegepersonal nicht will. Also sagt man dann, wir machen doch lieber das, sagen viele Experten, die meisten eigentlich, das doch eher unsicherere 3G-Verfahren. Also da gibt es viele Fragezeichen, was die künftige Corona-Politik nach dieser Notlage, nach Auslaufen der Notlage angeht.
Dann lass uns in der Schlusskurve mit dem aufführen, womit wir versucht haben zu beginnen, nämlich mit Olaf Scholz. Du bist auch unser Sozi-Beobachter seit Jahr und Tag. Du kennst die SPD sehr gut. Dieses bisherige Auftreten von ihm, das Wegducken, das hanseatische Wegschweigen aller großen Fragen, das trägt die Partei so mit. Da gibt es keinen Mucks, kein kritisches Wort.
Also Mucks gibt es jetzt sowieso wenig bei der SPD, weil man will alles daran setzen, dass Olaf Scholz möglichst schnell zum Kanzler gewählt wird. Und das könnte natürlich dann auch schaden. Ich frage mich nur, ja.
Wie lange das halten wird.
Genau. Wird das so gut gehen auf Dauer? Und das hat ja so auch was Merkelhaftes, wie er jetzt an die Sache rangeht. Er guckt sich das alles mal an und will auch die Koalitionsverhandlungen nicht gefährden, nicht erschweren. Die Verhandlungen, die sollen ja eben schnell zum Ende gebracht werden. Aber trotzdem entsteht da nach außen hin zum Start dieser Ampelkoalition eigentlich kein guter Eindruck. Also dass er die Sache in der Hand hat wirklich. Und da ist nun das drängendste Thema ist nun mal Corona im Moment. Dann kommen die Geschichten in Sachen Klimaschutz, wo wir auch den Eindruck haben, dass die Grünen sich da über den Tisch gezogen fühlen. Und dass es auch da hakt. Also da bin ich mal gespannt, wie er das in den Griff bekommt.
Ich bin's auch. Danke, Frank.
Ja, sorry, dass ich mich so aufgeregt habe bei der ganzen Geschichte. Aber ist ein Aufreger. Ciao.
Wir hören und sehen es täglich in den Nachrichten inzwischen. Tausende von Flüchtlingen sind auf belarussischem Gebiet gestrandet. Sie wollen in die Europäische Union, aber Polen lässt sie nicht hinein oder versucht zumindest, sie rauszuhalten. Diejenigen, die es doch über den stark gesicherten Grenzzaun nach Polen schaffen, irren oft tagelang durch einsame Wälder und sumpfiges Gelände. Warschau und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann weiter in die EU zu schleusen. Die Regierung in Warschau setzt nun auf Härte. Entlang der Grenze gilt der Ausnahmezustand. Hilfsorganisationen und JournalistInnen dürfen nicht hinein und nur Ortsansässige können in dem Gebiet passieren. Und überall Grenzschützer, Polizei und Soldaten, teils mit Gefechtshelmen und Sturmgewehren. Jan Palukat, Sie sind unser Korrespondent im ARD-Studio in Warschau. In Deutschland sind hier viele Menschen verschreckt über diese Bilder. Wie kommen Sie in diesen Tagen in der polnischen Bevölkerung an?
Es gibt ein bisschen, glaube ich, einen zwiegespaltenen Blick darauf. Die Frage der Grenzsicherung und auch die Forderung, dass Leute hier nicht einfach rübergehen können, wie es ihnen beliebt, ist, glaube ich, in weiten Kreisen unbestritten. Und dass man da auch verstärkt, vielleicht teilweise ein bisschen martialisch, ist auch unbestritten. Aber was wir ja wochenlang gesehen haben, auch hier, und was sehr intensiv auch diskutiert wurde, waren die Bilder eben von Menschen, die dann durch den Wald doch irrten, weil sie es doch irgendwie geschafft haben, durch den polnischen Wald, auf der belarussischen Seite ja auch. Aber den Leuten hier liegt natürlich vor allen Dingen die polnische Seite nahe. Und eben Bilder von teilweise Müttern mit Kindern, halb erfroren da irgendwo im Wald, hat viele Menschen bewegt. Und deswegen zeigen alle Umfragen, und das deckt sich auch mit dem, was ich so mit meinen kleinen Möglichkeiten mitkriege. Ja, man darf die Leute nicht reinlassen. Ja, man muss die Grenze auch robust sichern. Aber man muss auch die Menschen versorgen, wenn sie denn schon mal im Wald sind. Das kann nicht sein, dass die bei uns hier verhungern, erfrieren oder verdursten. Das ist so ein bisschen der Tenor gewesen. Und wenn ich noch eins kurz sagen kann,
gerne.
Man muss jetzt mal abwarten, ob die jüngsten Bilder dann ein Gamechanger sind. Weil wir jetzt doch verstärkt diese großen Gruppen sehen. Natürlich auch ausgewählt, mir fiel auf am Montag bei diesem ersten großen Marsch, dass die offiziellen Bilder dann doch immer die Männer da vorne zeigten, junge Männer, die da randalierten und versuchten, den Grenzzaun zu zerstören. Inzwischen wissen wir, dass in diesem großen Camp eben doch auch viele Frauen und Kinder auch waren. Die sieht man jetzt erst, wenn über Social Media sozusagen das ganze Panorama sich entfaltet. Aber diese
Herr Palukat,
Bilder
wenn ich ganz kurz
natürlich ganz andere.
Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, weil vielleicht nicht allen so gewärtig ist, wie diese Bilder sich noch mal wieder zugespitzt haben in den letzten Tagen. Benennen wir das noch mal kurz.
Ja. Möglicherweise haben diese Bilder dieser Woche die Stimmung allerdings jetzt ein bisschen verändert. Denn da sind ja jetzt ganz andere Bilder. Der eine oder andere hat es vielleicht gesehen. Anfang der Woche gab es zum ersten Mal so einen ganz großen Zug von Migranten, die sozusagen gemeinsam versucht haben, durch die Grenze zu kommen. Der Grenzschutz hier hat dann vor allen Dingen Bilder gezeigt von jungen Männern, die dort randalierten und den Zaun versuchten zu durchschneiden. Dass dahinter doch auch viele Frauen und Kinder waren, wissen wir jetzt erst über Social Media. Das hat der Grenzschutz möglicherweise bewusst ist jetzt eine Unterstellung, aber möglicherweise bewusst nicht gezeigt. Aber was ich vor allen Dingen sagen will, ist, dass jetzt nach diesen Bildern von den armen Leuten im Wald jetzt Bilder von jungen Männern, die aggressiv sind, hier die Debatte prägen. Und das kann natürlich die Stimmung auch ein bisschen drehen. Es ist noch ein bisschen früh, das einzuschätzen. Aber über die Wochen hatten wir eben so eine zwiegespaltene Stimmung hier.
Das wundert mich nicht. Das deckt sich zumindest zum Teil mit dem, was wir hier an Eindrücken in Deutschland erleben, wie die Debatte geführt wird. Weil Polen nun natürlich näher dran ist, einfach weil es diese gemeinsame Grenze mit Belarus teilt, interessiert mich natürlich der Teil der Bevölkerung, der sagt in Polen, wir finden das völlig richtig, dass mit größtmöglicher Härte gegen die Menschen vorgegangen wird. Also kurz gesagt, gibt es eine Mehrheit oder möglicherweise eine Minderheit, die ganz klar hinter diesem Kurs der Warschauer Regierung steht?
Also in dem Bereich, dass in diesem 3-Kilometer-Streifen an der Grenze niemand reingelassen wird, nicht nur Journalisten nicht, sondern auch Hilfsorganisationen, Ärzte, Rechtsanwälte von außen, nur die, die sozusagen die Regierung bewusst reinlässt. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, keine Mehrheit hat hier. Wir haben zum Beispiel auch mit einem Bürgermeister gesprochen aus einer Grenzregion, der die Möglichkeit hat, weil ein Teil seiner Gemeinde dort in der Sperrzone liegt, dort rüberzukommen. Der war eigentlich auch weitgehend auf Regierungslinie, hat gesagt, es ist für die Menschen unglaublich wichtig, dass hier der Ausnahmezustand generell ausgerufen wurde, weil die Leute sich dann sicherer fühlen. Aber er hat auch gesagt, ich verstehe nicht, wieso internationale Organisationen hier nicht reinkommen. Wieso man nicht das UN-Flüchtlingshilfswerk hier reinlässt. Andere Experten, wir schaffen es doch nicht alleine. Das ist allerdings natürlich etwas, was überhaupt nicht zu der Selbstdarstellung der Regierung passt, die hier von Anfang an gesagt hatte, wir schaffen das, wir fast schon jetzt nicht auf Angela Merkel bezogen, sondern wir sind in der Lage, im Gegensatz zu anderen, das schwang immer mit, Grenzen zu sichern, wir kriegen sie zu. Wir sind nicht so weich wie andere, wir haben den besten, ich zitiere das jetzt immer wieder, weil das so ein packendes Wort ist, wir haben den besten Grenzschutz Europas, sagte der Innenminister hier im Parlamentsausschuss, und wir brauchen keine anderen. Das wäre natürlich dann irgendwie ein Bruch, wenn man dann am Ende doch um Hilfe bittet, zumal ja dann von Europa, von der EU möglicherweise, von einer Organisation, wo man sowieso ein bisschen im Streit steht, das passt alles nicht so. Aber immerhin hat ein Regierungssprecher vor ein paar Tagen angedeutet, dass vielleicht eines Tages man doch zum Beispiel auf die Hilfe der EU-Grenzschutzagentur Frontex zurückgreifen wird. Momentan jedenfalls alles drängen und betteln fast schon aus Brüssel wird abgewiesen. Nein, wir machen das alleine.
Ist das denn noch nachvollziehbar, vor allem nachdem sich jetzt die Bilder der vergangenen Tage, nachdem die so viel dramatischer geworden sind, kann eine Regierung da noch ernsthaft behaupten, zu sagen, wir haben die Lage voll im Griff? Überzeugt das die Menschen?
Ja, das behaupten sie. Sie haben auch nach diesen dramatischen Bildern gesagt, es gab viele Durchbrüche, aber wir haben sie alle festgehalten. Das funktioniert ja insofern, als dass diejenigen, die dann durchkommen, zwar eine Weile im Wald sind, aber dann irgendwann, wenn sie es schaffen, sicher weiterschleusen lassen und dann hier verschwinden, nämlich in Deutschland wieder auftauchen. Da steigen ja die Zahlen. Insofern lässt sich das rhetorisch noch einigermaßen aufrechterhalten, dass man angeblich die Lage im Griff hat. Wenn sich hier überall die Camps füllen würden, wäre das schwieriger rhetorisch. Und das ist ja überhaupt das ganze Dilemma an der Sache. Wenn man jetzt hier eine Kehrtwende machen würde und sagen würde, gut, wir lassen die Leute rein, wir registrieren sie ordentlich nach europäischen Regeln, schicken sie nach Hause, wenn sie keinen Schutzanspruch haben, dann wäre zwar den europäischen Regeln und auch dem internationalen Recht vermutlich besser gedient als jetzt, aber die Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die hier ein Verfahren starten, dann doch ganz schnell verschwinden, nämlich dahin, wo sie eigentlich wollen. Und das ist eben nicht Polen, das ist zumeist Deutschland oder andere Länder, Schweden und so weiter. Und das ist eben das Dilemma, dass im Prinzip diese harte Hand ja eigentlich vor allen Dingen dazu führt, dass in Deutschland nicht allzu viele momentan ankommen. Und vielleicht gibt es sogar in Deutschland den einen oder anderen, der darüber klammheimlich, manche sind ja auch offen, erfreut ist.
Ein anderer Gedanke, der mir kam, ist, dass Polen eines der, wenn nicht das katholischste Land in Europa ist. Mischt sich die Kirche in irgendeiner Art und Weise in diese Debatte ein?
Das tut sie, das hat sie auch 2015 schon getan. Auch damals hat sie als Kirchenspitze auch diesmal wieder der Primas gefordert, humanitäre Korridore zuzulassen, Hilfe zu bringen. Die Caritas hat jetzt hier in Grenznähe einen Stützpunkt mit Hilfsmitteln aufgemacht. Übrigens, interessanterweise gab es dann eine sehr lange Wartezeit und dann eine Antwort vom Innenminister: Nein, wir lassen keine Organisation, auch nicht von der Kirche, rein. Wir versorgen die Leute, wenn es nötig ist, selbst. Selbst die Kirche beißt da auf Granit. Das Problem ist ein bisschen, dass die Kirchenspitze nicht so wahnsinnig viel Gehör findet. Da geht also keine Erschütterung durch die Gesellschaft. Und das Interessante, wir sind aber noch am Recherchieren, ist natürlich, was in den Kirchengemeinden läuft. Mhm. Und da gibt es Hinweise, dass die Gemeinden vor Ort eben nicht helfen. Und dass man zum Beispiel bei den orthodoxen Gemeinden, die es vielfach da im Osten gibt, eher die Bereitschaft findet. Aber ich formuliere das bewusst vorsichtig. Ich finde das noch ein bisschen wenig. Es gibt so ein paar Indizien, auch ein Journalistenkollege hier aus Polen, der das ein bisschen versucht hat festzuzurren. Ich möchte jetzt auch nicht die Kirche ohne harte Belege auf die Anklagebank ziehen. Aber dieses Problem haben wir ja bei der Kirche hier immer, dass die Kirchenspitze zu bestimmten Fragen etwas sagt. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist dann so das Alibi. Ja, wir haben uns doch dafür eingesetzt, weil sie eben nicht dafür sorgen, dass in den Gemeinden protestiert wird dagegen, dass in den polnischen Wäldern Menschen um ihr Leben kämpfen und teilweise ja auch erfroren dort aus den Sümpfen gezogen wurden.
Eine Nachfrage fällt mir noch ein, weil natürlich in Brüssel, aber auch besonders in Deutschland aufgrund unserer Geschichte viel darüber gesprochen wird, ob man jetzt Zäune und Mauern wieder hochziehen muss, um sich, ich setze es in Anführungszeichen, sich die Menschen vom Leib zu halten. Wie geht man in Polen mit dieser Frage um? Gibt es da eine Mehrheit, die sagt, ja klar, lasst uns ruhig Zäune und Mauern hochziehen?
Also die Idee, das zu befestigen, hat hier eine Mehrheit, hatte auch eine Mehrheit in der politischen Opposition. Es gab ein bisschen Kritik an der Art und Weise, wie das jetzt hochgezogen wird. Da gibt es den Verdacht, dass sich da irgendwelche Baufirmen aus dem Parteiumfeld dran möglicherweise bereichern wollen oder damit Geld verdienen wollen. Es ist ja auch so, dass man sich jetzt schon bestätigt sieht, denn es sind ja doch größere Gruppen, die da jetzt an der Grenze sind. Es gibt heute ja auch wieder neue Bilder davon, die natürlich alle mit Vorsicht zu genießen sind, weil wirklich unabhängige Beobachter dort nicht reinkommen. Aber der jetzt provisorisch dort ausgelegte Stacheldrahtverhau hat ja möglicherweise schon dazu beigetragen, dass die Situation nicht völlig außer Kontrolle dort geraten ist. Es ist, glaube ich, einsichtig für viele, dass wenn man den Weg erschwert, es entsprechend auch leichter in den Griff zu bekommen ist. Und ich glaube, man wird hier in Polen nur wenige finden, die sagen würden, Grenzen auf alle rein. Also das ist, wie gesagt, das ist auch in allen Umfragen ziemlich klarer Tenor, dass das so nicht gehen kann.
Aber wenn ich das nochmal zusammenfasse, die Vorstellung, Zäune und Mauern hochzuziehen, ist vielleicht nicht ganz so besetzt wie aus deutscher Perspektive. Verstehe ich das richtig? Könnte man das so sagen?
Ja, also es war natürlich schon so, dass als die Idee kam, die Opposition sehr schnell das Wort Mauer gebraucht hat, was natürlich auch hier einen gewissen Beiklang hat. Die Berliner Mauer stand ja nicht allzu weit hier von Polen und man war ja auch selbst sozusagen hinter dem eisernen Vorhang. Ich glaube, dass viele das auch bedauern, gerade in der östlichen Region, wo man eigentlich an einen Austausch auch gewohnt ist, obwohl das Land Belarus eben so anders ist und irgendwie einer anderen Zeit ja auch anzugehören scheint. Es gibt viele Menschen dort, die die belarussische oder auch die russische Sprache sprechen. Es gibt viel Austausch, es gibt viel Orthodoxie, das habe ich ja schon angedeutet dort. Aber ja, es ist ja eigentlich gefühlt eben nicht unbedingt jetzt in erster Linie ein Bauwerk, ein Sperrbauwerk gegen Belarus, vielleicht gegen den dortigen Machthaber, aber eben vor allen Dingen, um diese Migrationsbewegung wenigstens zu bremsen. Und die Leute haben auch gerade in den Grenzgebieten wirklich sehr viel Mitgefühl bewiesen. Da gibt es ganz, ganz faszinierende Aktionen mit grünen Zeichen. Hier könnt ihr euch versorgen. Menschen, die wir erreicht haben, die es in ein wahnsinniges Dilemma stößt, wenn da jemand bei ihnen klopft, der durchgefroren ist, den sie versorgen. Und dann müssen sie natürlich die Behörden anrufen. Und was dann passiert, wissen sie ja. Die kommen dann wieder in den Wald. Wir haben da teilweise tränenerstückte Menschen, die das wirklich beschäftigt. Und das ist eben auch der Unterschied für Polen natürlich zu 2015. Damals war es ein fernes Medienthema, das im Wahlkampf ausgeschlachtet wurde mit den berühmten Zitaten hier von Kaczynski. Da kommen die Menschen mit den Krankheitserregern. Diesmal lässt sich das nicht so abstrahieren. Diesmal sind das Menschen in Fleisch und Blut, die in unseren Wäldern, wo wir Pilze sammeln, plötzlich auftauchen. Und die Regierung hat es deutlich schwerer dagegen zu mobilisieren. Sie haben es unglaublich stark versucht. Sie haben ihr Handyfotos gezeigt, die ein merkwürdiges Bild der Migranten zeichnen sollte. Da gab es kriminelle Akte und dergleichen mehr. Das ging eher nach hinten los, weil die Menschen eigene Augen haben. Und das ist ein bisschen anders als jetzt. Aber trotzdem sieht man dieses Thema schon auch als Gefahr, gerade in diesen ländlichen Regionen. Wenn da, wir hatten jetzt hauptsächlich Leute aus dem Irak, vielleicht kommen bald viele aus Afghanistan, Menschen aus wirklich ganz fernen Ländern, ausgehungert, vielleicht auch frustriert und aggressiv nach dem langen Irrweg im Wald da auftauchen. Das führt natürlich nicht nur, und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche Ausländerfeinde, sondern auch für ganz normale Leute zu auch besorgten Blicken, was da passiert im eigenen Vorgarten.
Verständlich. Jan Palukat im ARD-Studio in Warschau. Vielen Dank für diese Schilderungen und Einblicke. Dankeschön.
Wunderbar.
Unser Podcast Der Tag im Deutschlandfunk geht damit zu Ende an diesem 11.11.2021. Morgen am Freitag gibt's eine neue Folge. Tschüss und bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern.